Jesus, das wollen wir als Gemeinde sagen. In aller Freude und in aller Ehrfurcht wollen wir dich anbeten. Hier im Delweg in Oldenburg. Amen.
Erstmal ein bisschen Luft holen und verpusten und verschnaufen. Ein fettes Dankeschön an unser Team. Ich fand das Hammer. Und ich finde es cool, dass ihr nicht eure Ehre sucht, sondern Gottes Ehre. Ich möchte als erstes noch einer Person gratulieren, die heute hier ist. Und heute Geburtstag hat. Unsere liebe Claudia Volz, da hinten sitzt sie, hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen wünschen wir dir. Und bevor ich euch erzähle, was es mit diesem tollen Oscar auf sich hat, möchte ich euch auch nochmal einladen. Und zwar zum nächsten Sonntag, 10.30 Uhr. Wie immer. Warum mache ich das heute ganz besonders und sage nochmal, ich meine, ist ja eigentlich klar, jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst, bist immer herzlich eingeladen. Aber nächsten Sonntag ist ein ganz besonderer Gottesdienst, weil wir schweren Herzens Ellie und Daniel verabschieden wollen. Daniel ist unser Jugendpastor hier und Ellie und Daniel haben sich insbesondere die letzten 4 Jahre hier voll reingehängt, dass wir jetzt so eine coole Jugend haben, was wir dort gerade erleben dürfen, dass laste ganz viel auf den Schultern von Ellie und Daniel. Und wir wollen nächsten Sonntag, wollen wir sie wertschätzen, wollen ihnen Ehre ausdrücken für das, was sie hier eingebracht haben, für das, durchatmen Jürgen, nicht, dass noch Tränchen kommen. Also bringt nächsten Sonntag Taschentücher mit. Daniel braucht auch ein paar, Ellie auch, sehe ich schon. Seid dabei, bringt mehr Zeit mit, weil ihr braucht auch keinen Braten kaufen am Samstag. Es gibt hier Hammeressen. Das weiß ich schon. Es wird sehr cool. Und auch im Anschluss daran werden wir noch eine coole Zeit zusammen haben, wo wir uns noch mal so ein paar Dinge aus den letzten 4 Jahren anschauen. Ich glaube, wir werden alle unseren Spaß haben. Genau, wir ja. Genau, dieser wunderbare Oscar, auf den wollte ich ja wieder zu sprechen kommen, wurde mir verliehen. Sehr cool. Aber wofür? Also ich bin ja bis zum letzten Jahr bin ich Lehrer gewesen, habe an der Schule gearbeitet und da ist es so, dass am Ende der 10. Klasse, wenn die Schüler ihr Zeugnis kriegen, dann dürfen die nochmal einen Tag Rambazamba machen. Die dürfen nochmal die Sau rauslassen an dem Tag, wo sie ihr Zeugnis bekommen. Die ersten 2 Stunden dürfen sie ganz frei gestalten, dürfen da wie ich Halligalli machen, alle Lehrer nochmal durch den Kakao ziehen. Und vor ein paar Jahren war das auch so. Und die Schüler haben sich aber gedacht, hey, wir wollen unsere Lehrer nicht nur durch den Kakao ziehen, sondern wir wollen sie auch auszeichnen. Und dann haben sie mehrere Kategorien gebildet und dafür einen Oscar verliehen. Also es gab so Kategorien wie der beste Lehrer, das steht bei mir nicht drauf. Es gab die beste Frisur oder der netteste Lehrer oder bestaussehendste, auch das steht nicht bei mir drauf. Hat dann eine Frau gekriegt, so gehört sich das ja auch. Bei mir steht drauf, und mich hat das etwas gewundert, und ihr dürft auch gerne drüber schmunzeln, bei mir steht drauf, Oscar für beste Kleidung. Also, ich finde jetzt nicht, dass ich, also ich laufe nicht im Zwirn rum, ich bin aber auch nicht so der Hipster oder so, also habe so die voll ausgefallenen Klamotten, das war ich selber. Zu der Zeit hatte ich noch mal ein paar mehr Jeans. Ja, die waren mehr Flicken als Hose. Da war dann hier das auch mal kaputt. Ich weiß nicht, ob das das war, was den Schülern irgendwie, was sie cool fanden. Hey, das ist so einer von uns. Ob ich es ihnen da so mit Recht gemacht habe und habe deswegen diesen tollen Oscar bekommen. Ich fand das total nett. Es war jetzt nicht immer so mein Anliegen, dass ich mich morgens so angezogen habe und habe gedacht, hey, dann finden die Schüler mich cool. Also ich meine, es ist super, wenn Schüler dich mögen, da hast du echt einen Riesenvorteil, wenn du deinen Unterricht machst, weil sie mögen dich einfach und das macht ganz, ganz viel aus. Es gab aber auch eine andere Situation, wo ich dann auch so mit meiner kaputten Jeans rumlief. Und da saßen wir als erweitertes Schulleitungsgremium zusammen, also Fachbereichsleiter und die Schulleitung. Und auch wenn es da kein Dresscode gibt, die laufen schon entsprechend rum. Ich meine, es gibt einen mit Hannover 96 T-Shirt. Es sei ihm verziehen, ich weiß nicht, warum man sowas trägt, aber gut. Aber die anderen laufen schon mit Hemd rum, vielleicht nochmal ein Jackett, auf jeden Fall ordentlicher. Und es gab so einen Moment, da habe ich da gesessen und habe gedacht, Jürgen, so mit deinen Klamotten passt du hier wie ich rein. Und was denkt wohl die Schulleitung über dich? Ob der auch sagen würde, hey, beste Kleidung, ich gebe dir einen Oscar, oder was sagen würde, hier hast du einen Gutschein, kauf mal eine neue Hose. Und das, was ich in dem Moment gemerkt habe, ist, du kannst es nicht, selbst wenn du es wolltest, nicht beiden recht machen. Also ich hätte es niemals hinbekommen, es meinem Schulleiter recht zu machen. Also er hat nie was zu meiner Hose gesagt, das war alles in Ordnung. Aber ich glaube, so in seinen Vorstellungen hätte er vielleicht sich was anderes gewünscht. Na klar, er ist noch ein junger Typ, in 10 Jahren ist er dann auch weiter. Und auf der anderen Seite meine Schüler und auf der einen Seite die Schulleitung. Und ich hätte das niemals zusammenbringen können. Also Kleidung ist jetzt nicht das, worüber ich mich definiere. Und ich gucke auch nicht, dass ich wegen meiner Kleidung irgendwie Anerkennung von irgendjemandem bekomme. Aber in der Situation habe ich gemerkt, ich kann es einfach nicht allen recht machen. Es funktioniert einfach nicht. Und vielleicht hast du selber in deinem Leben auch so Situationen, wo du denkst, ich würde es eigentlich gerne der Person recht machen und der Person recht machen und der Person recht machen. Aber du merkst, A, widerspricht sich das. Das funktioniert nicht. Du kannst es gar nicht allen recht machen. Und das andere ist irgendwie, warum will ich es eigentlich allen recht machen? Also ich glaube, das ist bei uns unterschiedlich stark ausgeprägt, dieses, es den anderen recht zu machen. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe und wollen ein bisschen drauf gucken, was ist eigentlich das, was in uns unser Handeln, unsere Verhaltensweisen, unser Denken manchmal steuert, ohne dass wir uns da so sehr darüber bewusst sind. Denn da läuft ganz viel irgendwie im Hinterkopf. Das, was wir gar nicht unbedingt ganz direkt entscheiden. Also ich meine, dass du heute Morgen hier sitzt, war vielleicht eine konkrete Entscheidung von dir, dich ins Auto zu setzen, hast du vielleicht drüber nachgedacht. Aber zum Beispiel, als du das Auto angemacht hast, hast du wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht und du hast einfach getan, ohne eine echte Entscheidung zu treffen. Und das lief alles irgendwo hinten in deinem Kopf ab, würde ich jetzt mal wetten. Oder? Und so gibt es vieles, was in unserem Hinterkopf einfach abläuft. Und auch in solchen Situationen, wo wir auf Menschen reagieren, wo Dinge in unserem Hinterkopf ablaufen und wir manchmal gar nicht wissen, warum reagieren wir eigentlich so oder so? Und was ist eigentlich die Wurzel dessen? Warum tun wir das eigentlich? Was ist eigentlich unsere Motivation dahinter? Und da wollen wir heute mal drauf gucken, weil wir sagen, auch in dieser Predigtreihe, es geht uns darum, unser Denken zu erneuern. In Römer 12 steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und da wollen wir drauf gucken. Wir haben die letzten Wochen haben wir uns 3 innere Antreiber angeschaut. Das war einmal sei stark, sei perfekt und streng dich an. Heute gucken wir drauf. Mach's allen recht, habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Und es kommt dann noch eine, aber die kommt erst im Juni, weil jetzt haben wir 2 besondere Gottesdienste. Aber wenn ihr die letzten nochmal nachhören wollt, im Internet könnt ihr das tun. Richtig cool, weil ich glaube, dass es unser Denken und damit auch unser Handeln erneuert. Ich möchte euch heute so ein bisschen als erstes diesen inneren Antreiber mal vorstellen. Was macht den eigentlich aus? Weil dann kannst du nämlich gleich so ein bisschen gucken, tickt das bei mir eigentlich auch drin? Wie stark tickt das bei mir? Dann möchte ich ein bisschen gucken, wo kommt das eigentlich her? Was ist eigentlich die Wurzel? Warum habe ich sowas eigentlich in mir? Warum ticke ich so? Wo kommt das her? Ist einfach so, hat das jeder Mensch? Oder bin ich was Besonderes? Und vielleicht wirst du bei dieser Predigt merken, na, eigentlich betrifft mich das gar nicht. Ich habe im Vorfeld gedacht, boah, das ist voll mein Ding. Also ich glaube, ich handle ganz oft so, um es allen recht zu machen, um dadurch etwas zu bekommen. Habe dann aber bei der Vorbereitung, das ist eigentlich gar nicht so. Nicht wirklich das Ding. Vielleicht merkst du das auch, also vielleicht betrifft dich das auch nicht, aber vielleicht bist du in der Situation, so wie Lea und Alex jetzt gerade haben ein Kind bekommen, hast einen kleinen Untermieter, der auch so schnell nicht mehr aussieht. Und dann hör auch gut hin, weil du kannst deinem Kind ermöglichen, dass dieser innere Antreiber in seinem Leben nicht so stark zum Vorschein kommt. So als kleine Vorschau. Und ich möchte noch einmal beten. Jesus, ich danke dir für all das, was wir in diesem Gottesdienst schon hatten. Ich danke dir dafür, dass wir eine Begegnung mit dir hatten, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich unsere Herzen berührst. Ich möchte dich bitten, dass wir alles andere beiseite packen, dass uns das ja gedanklich nicht irgendwie gefangen nimmt, sondern dass wir uns darauf ausrichten können, was du in unsere Herzen hineinsprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchen kannst. Amen. Und ich möchte als erstes mal in so eine kleine Story aus dem Alten Testament reingehen. Dort ist das Volk Israel, die sind gerade aus der Sklaverei raus, so vor 1400 Jahre vor Christus ungefähr, und die befinden sich gerade auf ihrer Wanderung von Ägypten in das verheißene Land, da, was Gott ihnen versprochen hatte. Und die zentrale Figur, also der Anführer dieses Volkes, war Mose. Und in dieser Situation ist Mose gerade mal eben auf dem Berg Sinai und hat da eine kleine Unterhaltung mit Gott. Das heißt, das Volk ist ohne ihren zentralen Anführer, den, worauf sich alles fokussiert hat, dem sie hinterhergelaufen sind, den sie immer gefragt haben, hey, was sollen wir machen? Ist das richtig? Ist das falsch? Du bist hier der Typ, du bist hier der Leader, dir folgen wir nach. Und dieser Typ war auf einmal weg. Und zwar nicht nur für einen Tag, nicht für zwei Tage, nicht für eine Woche, sondern für 40 Tage. Und das Volk wurde richtig unsicher. Die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Wo geht's hin? Wer wird uns anführen? Die wurden kribbelig. Und irgendwie haben gesagt, wir brauchen was. Und es gibt eine Person, den Aaron, das war eigentlich Moses Stellvertreter. Der ist schon mit Mose immer durch die Gegend gezogen, der ist mit ihm beim Pharao gewesen. Es war Aaron Stab, der zur Schlange wurde. Aaron war eigentlich ein richtig guter Sprecher, weil Mose hat zu Gott gesagt, hey, ich hab's irgendwie nicht so drauf mit Kommunikation. Gib mir jemand anders. Hat Gott gesagt, okay, nimm den Aaron, der hat's drauf. Der wird für dich sprechen. Und das war Aaron. Aaron war nicht dumm. Aaron hatte Wunder erlebt mit Gott. Aaron hatte echt Ahnung. Konnte sich gut ausdrücken, war, glaube ich, rhetorisch dann gar nicht so schlecht, wenn du mit dem Pharao sprechen musst. Und Aaron war also dieser Stellvertreter von Mose. Und nun ist dieses Volk zu Aaron hingekommen und hat gesagt, Mose ist weg, wir brauchen einen neuen Gott, der uns anführt. Wir wollen was Sichtbares haben. Aaron, mach uns einen Gott, wir wollen was Sichtbares da haben. Und ich meine, ich hätte jetzt von Aaron erwartet, hey, komm, du bist nicht dumm, du kannst reden, du hast Wunder mit Gott erlebt, du warst immer eng am Mose dran, du weißt ganz genau, in welche Richtung es geht, du weißt, dass Mose auf dem Berg ist, mit Gott gerade eine Unterredung hat, du weißt, dass er wiederkommen wird, halt das Volk doch einfach im Schach. Und Aaron sagt in 2. Mose 32, da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Manchmal denkt man ja, die sind ein bisschen schlicht gewesen, aber okay. Aaron diskutiert nicht. Das Volk kommt zu ihm. Und er tut es einfach. Er sagt, oh, okay, ihr habt die Erwartung an mich, dass ich das tue. Und meine Vermutung ist, so ein bisschen diesen inneren Antreiber hat er zumindest in dieser Situation. Ich möchte es den Leuten recht machen. Also ich meine, da war auch ein größerer äußerer Druck nochmal da, ja. Weil wir keine Ahnung, was sie mit ihm gemacht hatten. Aber so ein bisschen den Leuten das recht zu machen. Und er diskutiert nicht mit ihnen. Er steht nicht zu seinen Werten, er steht nicht zu seinen Standpunkten, die er eigentlich hat, er vertritt die nicht, sondern er macht es dem Volk recht und eigentlich verleugnet er sich selbst. Das, was er eigentlich viel, viel besser weiß, wo ich glaube, was er auch weiß, was richtig ist und was er eigentlich glaubt, verleugnet er. Und dann gibt es so eine Zwischenszenerie, in der Mose mit Gott ringt, weil Gott ist echt sauer, der ist zornig auf das Volk. Hey, da ist er mal kurz, hat seinen Stellvertreter eine eigene Unterredung mit dem und dann machen die irgendwie schon einen Unfug da. Und Gott ist sauer. Mose, der fightet mit Gott. Der sagt, hey, verzehr dein Volk nicht, lass es am Leben. Verdamm das nicht. Und tritt für das Volk ein. Und Gott verschont das Volk. Und danach geht er zu Aaron. Und sagt, so Aaron, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt geht's hier rund. Weil ich glaube, der war stinkig auf Aaron. Er geht zu Aaron. Danach fragt der Aaron, Vers 21. Was hat das Volk dir getan, dass du es zu so einer schwerwiegenden Sünde verführt hast? Er macht Aaron verantwortlich für etwas, obwohl Gott ihm die Szenerie ganz genau erklärt hat. Er wusste, das Volk ist zu Aaron gekommen. So als kleine Nebenbemerkung. Aaron hat ja nicht gesagt, hey Volk, lass uns was machen, sondern das Volk ist zu Aaron gekommen, aber er nimmt Aaron in die Verantwortung und sagt, warum hast du das Volk verführt? Sei nicht zornig, mein Herr, antwortete Aaron. Du weißt doch selbst, wie böse dieses Volk ist. Sie baten mich, mach uns einen Gott, der uns führt, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus Ägypten geführt hat, zugestoßen ist. Deshalb forderte ich sie auf, wer Gold hat, bringe es mir. Und jetzt sehr lustig, als sie mir den Schmuck brachten, warf ich ihn ins Feuer und heraus kam das goldene Kalb. Einfach so, Mose. Ich konnte gar nichts dafür. Ich habe das da reingetan und dann war das Kalb da. Ich glaube, Aaron ist auch hier wieder. Ich mach's mal lieber dem Mose recht. Aaron gesteht seinen Fehler nicht ein. Er kann nicht zu seinem Standpunkt stehen, zu dem, was er verbockt hat. Weder dem Volk gegenüber bleibt er so, noch Mose gegenüber, sondern er schwimmt hin und her und versucht es, den Leuten recht zu machen. Und ich finde das echt lustig, wie er Mose das da erzählt. Ich habe das da reingeworfen und dann war das Kalb da. Also ich würde ja nicht sagen, dass Aaron wie ich dauerhaft diesen inneren Antreiber hatte, aber ich glaube in diesem Moment schon. Also man kann das ansonsten in Aarons Leben nicht wie ich herauslesen, dass er jetzt völlig geprägt war von diesem inneren Antreiber. Mach's allen recht. Aber ich glaube in diesem Moment schon. Und da kann man wirklich sehen, was für gravierende Folgen das haben kann. Also hier natürlich sehr, sehr extrem. Aber ich glaube auch in unserem Leben, wenn man stark von diesem inneren Antreiber geprägt ist, dass das zerstörerisch ist. Bei uns sind es vielleicht nicht so gravierende Momente, aber ich glaube, diese Kennzeichen dieses inneren Antreibers sind wahrscheinlich allem von uns schon mal begegnet. So dieses, es fällt mir schwer, Nein zu sagen. Ja, Freunde laden dich ein. Wir hatten gestern so eine Situation. Hat sich dahinter aufgelöst. Ich konnte nicht Nein sagen. Wollte es allen recht machen, meiner Frau und den Freunden. Hat dann nicht geklappt. Aber akzeptiert zu werden, ist mir wichtiger, als Interessen durchzusetzen. Kenne ich auch immer wieder. Positive Rückmeldungen sind mir so wichtig. Ich versuche immer liebenswürdig zu sein. Ich möchte bloß jeden Streit vermeiden. Ich bin freundlich zu allen, weil ansonsten habe ich Angst, dass sie mich ablehnen. Dass sie mir keine Anerkennung, keine Liebe zukommen lassen. Und vielleicht ist es bei dir sogar so extrem, dass das zu einer Fundamentalüberzeugung geworden ist. Alle müssen mich mögen. Und deswegen versuche ich es allen recht zu machen. Weil wenn ich es nicht allen recht mache, werden sie mich nicht mehr mögen. Und ich kann gar nicht anders. Ich bin immer in dieser Spannung da drin. Es drückt mich so sehr, dass ich es allen recht machen muss, weil ich habe ansonsten Angst, die Liebe, die Anerkennung, die Wertschätzung zu verlieren. Das, was ich in meinem Leben haben will. Die Sehnsucht, die in meinem Leben da ist. Es darf niemanden geben, der mich nicht mag. Und um das zu erreichen, versuche ich, es allen einfach recht zu machen. Die anderen sollen sich wohlfühlen in meiner Gegenwart. Ich stelle meine Bedürfnisse hinten an, die der anderen sind immer wichtiger. Ich richte mich danach, was andere erwarten. Und bei all dem komme ich mit Sicherheit zu kurz. Aber da kann ich mit leben. Oder ich versuche damit zu leben. Und vielleicht kennst du auch solche Menschen, bei denen das so ist. Vielleicht du selber, vielleicht hast du dir gerade direkt Leute vor Augen, bei denen das so ist. Die äußern ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht, zumindest nicht so klar und deutlich, weil das ja bei dem Gegenüber irgendwie anecken könnte. Man zieht das zurück. Man teilt seinen Standpunkt mit, schiebt ab gleich so eine Relativierung hinterher. Oder ich habe da eine Idee, dann wartest du eine Sekunde ab, wie das Gesicht des anderen sich verzieht und sagst so, ja, ist vielleicht auch eine doofe Idee, obwohl du eigentlich die voll gut findest. Und du bist irgendwie ganz stark von diesem kleinen Männchen in deinem Kopf gesteuert, von diesem inneren Antreiber. Das ist mir als so einen kleinen Diplomaten vorstelle, mach's dem doch recht, mach's dem recht, finde einen guten Weg. Und das spricht ständig in deinem Kopf hinein, aber im Unterbewusstsein, mach's allen recht, weil ansonsten wirst du keine Anerkennung und keine Liebe bekommen. Dann fügst du vielleicht schon unbewusst irgendwelche Worte in deine Gespräche ein, um so eine positive Reaktion des anderen hervorzukitzeln. Ja, ihr sitzt zusammen beim Essen, ihr habt Freunde eingeladen und am Ende sagst du als Köchin, ja, oder am Anfang gleich schon, ja, eigentlich war das Essen auch gar nicht so gut, ich hoffe, ich verderbe euch nicht den Tag damit. Und du willst ja nicht von den Leuten hören, ja stimmt, das Essen war echt doof, sondern du möchtest von den Leuten hören, hey, das Essen war richtig gut, du bist voll die Hammerköchin. Du möchtest die Anerkennung, aber warum sagst du diesen Satz? Was steckt denn eigentlich dahinter, dass du solche Sätze sagst? Und unterbewusst drückst du eigentlich mit solchen Sätzen aus, sag mir, dass das, was ich tue, so wie ich bin, dass dir das gefällt. Ich brauche das zum Leben. Sag mir, dass du mich magst. Und all das läuft dir irgendwie unterbewusst ab. Die Sache ist, dass das, was wir ernten dadurch, wenn unser Verhalten wie ich so geprägt ist, dass wir es immer allen recht machen, etwas ganz anderes ist. Du hättest es ja eigentlich gerne, dass Leute dir Anerkennung geben. Roter Faden, wo bist du? Super, ne? Okay. Ich glaube, jedem von uns das bewusst. Also irgendwie so Momente in unserem Leben kennen wir doch, oder? Schon mal gehabt? Nein, niemand, dann höre ich jetzt auf. Ja, er sitzt da so und sagt, nö, ich weiß nicht, was du meinst, Jürgen. Und ich denke gerade, ich habe den roten Faden verloren. Mist, Jürgen, da sitzen 200 Leute und willst es ihnen eigentlich recht machen. Wie sieht es auf deiner Arbeit aus? Sind dort unterschiedliche Dinge, die an dich herangetragen werden, an Erwartungen? Vielleicht musst du es deinem Chef recht machen, vielleicht möchtest du es ihm recht machen, deinen Arbeitskollegen. Wie ist es in deiner Familie? Wie ist es in deiner Kleingruppe? Wie ist es in der Jugend? Wie sind deine Freunde drauf? Versuchst du es immer, ihnen allen recht zu machen? Also ich kenne das aus meinem Job und als Pastor ist das schon irgendwie, als Pastor in der Ausbildung, ist es schon wichtig, irgendwie, dass, wenn Leute dich nicht mögen, hast du ein Problem. Aber auf der anderen Seite darfst du nicht davon leiten lassen. Ja, also ich meine, vielleicht sagst du, warum hast du kein Hemd an? Sagt der andere sagt, wir sind in der Freikirche, mach mal kurze Hose. Aber irgendwie müssen wir doch auch Grenzen aufziehen. Darf ich deshalb keine Grenzen aufziehen, weil ich es eigentlich allen recht machen muss, weil sie mir sonst ihre Liebe entziehen? Also wir wissen vom Kopf, wir können es nicht allen recht machen. Es funktioniert nicht. Aber ich habe letztens ein Video gesehen und da wurde sehr klar deutlich, unser Wissen steuert nicht immer unser Handeln. Und zwar war da ein Typ, der, wie jeder von uns wahrscheinlich, gelernt hat, Fahrrad zu fahren. Und dann war er, keine Ahnung, 30 oder so. Und dann hat er mit einem Ingenieur zusammen ein Fahrrad gebaut, wo der Lenker mit irgendwie so Zahnrädern so angesetzt war, dass wenn du nach links gelenkt hast, das Fahrrad nach rechts gefahren ist. Versteht ja jeder von uns, ne? Also ist doch easy. Das würde doch jeder von uns. Ich hätte gern dieses Fahrrad hier, es wäre so lustig. Du fährst auf dem Fahrrad und du weißt, okay, wenn ich nach links lenke, fahre ich nach rechts. Das versteht mein Kopf doch. Und er ist gefahren und 2 Meter, batz. Und er ist über die ganze Welt getourt, hat solche Veranstaltungen gemacht und hat die Leute fahren lassen auf der Bühne und niemand hat es geschafft, mehr als 2 Meter zu fahren. Die haben sich alle auf die Backen gelegt, obwohl unser Kopf es doch weiß. Unser Wissen steuert aber nicht mehr unser Handeln. Nach 8 Monaten hat er es ansatzweise geschafft, dann hat er versucht, in Amsterdam wieder auf sich auf ein normales Fahrrad zu setzen. Ja, nach 2 Metern lag er auch dort. Die Sache, die Folge von diesem inneren Antreiber sieht letztlich genauso aus. Wir fallen auf die Nase, wenn wir uns auf diesen inneren Antreiber einlassen, beziehungsweise wenn der uns steuert. Und bei so einer starken Ausprägung dieses inneren Antreibers ist der Stresslevel irgendwann so hoch, weil du willst es ja allen recht machen, dass das nur zu einer Selbstüberforderung führen kann. Du kannst es gar nicht schaffen. Und die Folge davon sind eventuell irgendwelche körperlichen Erkrankungen, irgendwelche seelischen Erkrankungen. Und ich finde das, was der krasse Punkt ist, was man eigentlich ernten möchte, nämlich Anerkennung, Wertschätzung, bekommst du nur im ersten Moment. Das, was du langfristig erntest, ist ein mehr oder weniger bewusstes Ausgenutztwerden, verbunden mit so einer latenten Geringschätzung. Du bekommst so ein paar Zuneigungsbrotkrümelchen. Das machen andere ja auch nicht bewusst. Also du bekommst ja ein Stück Zuneigung dafür. Ist ja toll. Wenn ich die frage, kannst du irgendeinen Dienst machen? Und du sagst ja. Ich werde heute niemanden fragen, ob er irgendeinen Dienst macht. Ich sollte ja lernen, nein zu sagen. Bekommst du ja ein Stück Anerkennung, aber das ist so schnell wieder verpufft, das ist so schnell wieder weg. Du bekommst so ein paar Zuneigungsbrotkrümel, aber die werden dich niemals satt machen. Menschen, die nicht Nein sagen und keine Grenzen gegenüber anderen ziehen können, werden von ihrer Umwelt letztlich als schwach wahrgenommen. Hinter all der Gutmütigkeit spürt man nämlich keine Stärke oder Überlegenheit, sondern letztlich eine Abhängigkeit. Auch das, dieses Spüren, manchmal spürt man das sehr offensichtlich, manchmal auch das nur im Unterbewusstsein. Du merkst, Leute können nicht Nein sagen, weil sie das brauchen, meine Anerkennung brauchen sie. Und das, wenn du eine Beziehung zwischen Menschen hast, wo der eine nicht Nein sagen kann, ist es de facto keine Beziehung. Es ist vielleicht eine Zweckgemeinschaft, eine ziemlich einseitige, aber okay. Und dieser Mangel an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das, was irgendwo ein Stück dahinter steckt, der führt dazu, Wünsche nicht ablehnen zu können, weil man sich ja das Wohlwollen der anderen irgendwie verscherzen könnte. Aber eigentlich ist es so, dass Menschen, die sowohl Ja als auch Nein sagen können, erst als echte gegenüber wahrgenommen werden. Du kannst den Test machen, geh in die nächste Schule, setz dich in den Unterricht. Wenn du einen Lehrer hast, der keine Grenzen setzt, die Schüler nehmen den nicht ernst. Keine Chance, sie machen mit dem, was sie wollen. Wenn er es nicht schafft, keine Grenzen setzen. Und unsere Angst und die Lüge dahinter ist ja, wenn du Nein sagst, mögen die dich nicht mehr. Und das ist eine, darf ich das Wort sagen, verdammte Lüge. Es stimmt nicht. Auch da wieder, geh in die Schule, guck dir es an, wo Lehrer Grenzen setzen und Nein sagen. Deswegen mögen die Schüler den nicht. Die sind dankbar dafür, weil sie Grenzen brauchen. Das Gleiche gilt in der Erziehung. Setze Grenzen bei deinen Kindern. Sie brauchen das. Und was steckt dahinter? Ich habe es ja gerade schon angerissen. Was ist so die Wurzel dieses Antreibers? Weil das ist doch klar. Also nur weil ich weiß, dass mein Leben so, wenn ich diesem inneren Antreiber folge, irgendwie nicht in die wirkliche Freiheit führt, mir kein wirkliches Leben ermöglicht, deswegen handle ich ja nicht unbedingt gleich anders. Weil irgendetwas steckt ja in mir, eine Sehnsucht, die da nicht gefüllt ist. Warum ich dann so handle? Die Frage nach der Wurzel dieses Antreibers ist entscheidend darüber, ob ich diesen Antreiber jemals loswerde oder weiß, damit umzugehen oder ob er mich mein Leben lang weiter plagen wird. Du musst an die Wurzel, weil alles andere Makulatur ist. Und ich wage mal eine These. Adam und Eva, solange sie im Paradies gelebt haben, hatten diesen inneren Antreiber definitiv nicht. Und das aus zwei Gründen. Das erste ist, ich glaube, alle inneren Antreiber, auch die wir uns schon angeguckt haben, haben etwas Zerstörerisches. Sie machen dein Leben kaputt, wenn du ihnen folgst. Und führen nicht zu einem Leben nach Gottes Vorstellung. Und damit sind sie für mich eine Folge des Sündenfalls. Also hatten Adam und Eva sie nicht. Ja, man könnte auch sagen, es allen recht zu machen, es allen recht machen zu wollen, ist eine Sünde. Das ist meine These. Jetzt magst du sagen, oh Jürgen, pass mal auf, bitte, ja, also übertreib mal nicht. Na, kleiner Exkurs. Unsere Vorstellung von Sünde ist doch folgende, ich lüge, ich stehle, ich morde, das ist eine schlechte Tat, ich tue etwas Schlechtes, also sündige ich. Und das verstehen wir als Sünde, diese einzelne Tat Sünde. Und ich glaube, dass das zu kurz greift. Ich glaube, Sünde ist vielmehr ein System, was Leben in seiner Gesamtheit zerstört. Zerstörerische Systeme kannst du überall in unserer Schöpfung sehen. Da, wo Dinge etwas kaputt machen, das sind nicht unbedingt Taten, die du so sehen kannst, sondern Sünde ist ein, wo die ganze Welt drunter gefangen ist, wo letztlich Leben zerstört wird in der Gesamtheit. Und ich glaube, Sünde ist, muss man größer denken als eine einzelne Tat, die irgendwo ist. Vielleicht wird es gleich noch ein Ticken deutlicher. Das griechische Wort für Sünde kommt eigentlich aus dem Schießsport und bedeutet dort so viel wie Zielverfehlung, am Ziel vorbeischießen. Ja, du hast Pfeil und Bogen, schießt und wenn du nicht ins Schwarze triffst, sondern dran vorbei, das ist Zielverfehlung, das ist Sünde. Sünde ist nicht unbedingt die böse Tat, ja auch, aber ist eigentlich die Zielverfehlung. am Schwarzen vorbeischießen. In Schwarze treffen würde heißen, ich lebe genau nach den Vorstellungen Gottes. Und diese Vorstellungen sind gut. Die ermöglichen Leben. Die führen mich in eine Freiheit, in eine echte Freiheit, so wie Gott sich das vorstellt. Und alles, was davon abweicht, ist eigentlich eine Zielverfehlung. Ist Sünde. Und Gottes Ziel ist es nicht, dass du es allen recht machst. Weil das Leben zerstört. Sondern seine Zielvorstellung sieht das Leben eines Menschen vor, der in Beziehung mit Gott sich sehr wohl von anderen abgrenzen kann und sich seiner selbst bewusst ist. Und der zweite Punkt, warum glaube ich, dass Adam und Eva diesen inneren Antreiber nicht hatten? Was hatten Adam und Eva nicht, was wir alle haben?
Ein Bauchnabel.
Nein, natürlich nicht. Adam und Eva, ja, keine Ahnung, ich glaube, die hatten keinen. Aber wir wollen nicht rumphilosophieren. Adam und Eva hatten keine leiblichen Eltern, sondern sie hatten einen Gott, der sie bedingungslos geliebt hat. Wir alle haben Eltern und die haben uns erzogen oder unsere Erziehungsberechtigten haben uns erzogen. Und das Erleben unserer Kindheit ist für die Ausprägung dieses inneren Antreibers entscheidend. Und deshalb jetzt nochmal beide Ohren spitzen. Einmal, um das eigene Leben zu reflektieren, was ist gewesen, warum habe ich vielleicht diesen inneren Antreiber. Und auf der anderen Seite, wenn du Kinder hast, kannst du ihnen richtig großen Gefallen tun, wenn du das im Blick hast, wie du deine Kinder erziehst. Menschen mit diesem kleinen Antreiber im Ohr, der uns das immer sagt, die haben in ihrer Kindheit häufig folgende Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, das Ganze ist etwas verkürzt, das Ganze ist schon noch komplexer, aber das sind, glaube ich, die Hauptpunkte. Die Kinder, die heute diesen inneren Antreiber haben, mach's allen recht, die haben am meisten Lob und Anerkennung bekommen, wenn sie lieb waren. Die haben Anerkennung und Lob bekommen, haben Liebe bekommen, wenn sie sich nach den Bedürfnissen der Eltern gerichtet haben. Wenn sie immer alles schön brav gemacht haben, so wie die Eltern das wollten, und haben dann die Liebe dafür bekommen, dann speichert sich in deinem Hinterkopf etwas ein, ich tue, was der andere will, und dafür bekomme ich Liebe. Das ist übrigens nicht bedingungslos. Ist einem bestimmt aufgefallen. Ich binde mein Lob und meine Anerkennung an die von mir gewünschten Verhaltensweisen. Und wenn das nicht so funktioniert, entziehe ich meine Liebe. Und das Problem ist, dass diese an Bedingungen geknüpfte Zuwendung letztlich zu einer bedingten Selbstannahme führt und damit letztlich auch zu einem eingeschränkten Selbstwertgefühl. Und das prägt sich in den ersten Jahren, gerade in den ersten Jahren des Lebens, ganz, ganz stark ein. Und das kriegst du so schnell nicht mehr raus. Ich werde geliebt, wenn ich das tue, was der andere von mir will. In den ersten Jahren des Lebens, in deiner Kindheitsphase, beantworten Menschen für sich zwei elementare Fragen. Die erste ist, wie funktioniert das Leben und das Zusammenleben? Das klärt man für sich, also nicht bewusst. Also Kinder sitzen nicht am Schreibtisch, wie funktioniert das Leben und das Zusammenleben? Sondern in diesen ersten Jahren des Lebens kapieren sie das unterbewusst. Es speichert sich ab durch Handlungen, die immer wieder getan werden. Und das zweite ist, so eine elementare Frage, was muss ich tun, um Zuwendung zu bekommen und anerkannt zu werden? Und grundsätzlich für jedes Kind das Maximum, nämlich bedingungslose Zuwendung. Ich will nicht nur halb geliebt werden, ich will ganz geliebt werden von meinen Eltern. Aber das bekommt niemand, weil wir alle sind Menschen, die in einem System von Sünde irgendwo noch drinstecken. Keiner von uns ist perfekt, sodass wir unsere Kinder bedingungslos lieben könnten. Keiner von uns ist bedingungslos in Gänze geliebt worden. Und die wenigsten oder niemand hat es in der Form komplett bekommen, diese bedingungslose Liebe. Und stattdessen haben wir unterschiedlich stark gelernt, was muss ich tun, um möglichst viel Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und das Beste, was du deinem Kind tun kannst, wenn du möchtest, dass es ein starkes Selbstwertgefühl und Selbstachtung entwickelt, und das sage ich mir gerade selber, unser Luther fängt damit an oder hat schon damit angefangen, gib bedingungslose Liebe so gut du kannst. Setz es nicht an Bedingungen. Sag nicht, wenn du so bist, dann liebe ich dich. Liebe dein Kind bedingungslos. Es ist eine göttliche Dimension, ja. Und der andere Punkt ist, zieh klare Grenzen. Wenn du keine klaren Grenzen ziehst, wie sollte dein Kind jemals lernen, selber Grenzen zu ziehen, wenn es nicht von dir lernt? Kinder werden dich deswegen nicht weniger lieben. Kinder wollen Grenzen, Menschen wollen Grenzen gesetzt bekommen. Wenn du nicht Nein sagst, wird dein Kind niemals lernen, Nein zu sagen. Und wenn du das tust, glaube ich, ist das ein bisschen so, wie wenn du dein Kind so in Drachenblut tauchst. Ja? Ihr kennt das vielleicht noch, Brad Pitt in Troja war das, glaube ich. Ne? Wie heißt diese Fabel da? Der in Drachenblut getaucht wird und dann hat er hier so ein Blatt drauf. Siegfried, ja, whatever. Und ist so ein Stück unverwundbar, nur an der Stelle. Ich glaube, wenn du das tust, dein Kind bedingungslos liebst und wenn du Grenzen ziehst, sinnvolle Grenzen, dann tauchst du dein Kind so ein bisschen wie so ein Drachenblut. Es stärkt das Selbstwertgefühl so enorm, dass du widerstandsfähig bist gegen viele, viele Dinge, dass du belastbar bist, dass du Gefährdungen nicht so stark ausgesetzt bist oder denen gut begegnen kannst, dass Verletzungen deine Seele nicht so schnell kaputt machen. Kannst du ja nochmal reflektieren, wie war es in deiner Kindheit? Hast du diesen inneren Antreiber und könnte das zusammenpassen? Zumindest teilweise. Und es bleibt aber ja die Frage offen, und damit gehe ich auch in die letzten Minuten. Mich irritiert das Ding da hinten doch. Es bleibt ja die Frage offen, was mache ich denn jetzt, wenn ich diesen inneren Antreiber haben sollte? Ich glaube, Erkenntnis, sagt man ja so, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, was da in uns tickt. Und es ist der erste Weg, um erneuertes Denken zu bekommen. Die Problematik ist aber ja, dass so vieles unterbewusst abläuft, was ich mir selbst gar nicht spiegeln kann. Also ich glaube, ihr kennt alle dieses Eisbergprinzip, ne? Oben Eis, unten Berg. Man sagt so ungefähr 1/7 machst du bewusst und 6/7 passiert unterbewusst. Bei deinen Gedanken, bei deinen Gefühlen, bei deiner Wahrnehmung, bei deinen Entscheidungen, die du triffst. So viel unterbewusst, was du gar nicht reflektieren kannst. Und da brauchst du Gegenüber, die das für dich tun. Und wenn du keinen Hauskreis hast, wenn du keine Kleingruppe hast, dann such dir eine, weil dort sind Menschen, die reflektieren dich gerne in Liebe, spiegeln dir Dinge, helfen dir dabei, einen Weg zu finden. Vielleicht sagst du auch, habe ich nicht, ich brauche eigentlich jemand, der mir wirklich direkt gegenüber ist. Wir haben ein geniales Seelsorgeteam, wendet euch an Claudia und Dieter, die machen es entweder selber oder haben super Leute, die gerne mit euch diesen Weg gehen, ein Stück selbst zu reflektieren, damit man diesen inneren Antreiber los wird. Die mit euch die Frage behandeln, warum denke, fühle ich, handle ich so? Und was ist mein innerer Antreiber dabei? Und dann werden dir diese Leute hoffentlich auch solche Sachen sagen wie, deine Wünsche und Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen. Du darfst dich anderen zumuten, andere tun es ja auch. Die fand ich gut. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, ich darf mich dir zumuten, weil du zumutest mich. Schwieriger Satz, egal. Und ich glaube, der entscheidendste Punkt in der Begegnung mit dem Mach's allen recht Antreiber ist es, sein Leben unter dem Blick Gottes und nicht unter dem Blick der Menschen zu leben. Ich möchte mal einen Vers aus 2. Thessalonicher vorlesen, aus 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Da sagt Paulus, denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Oder ein anderer Vers aus Galater 1, Vers 10, da sagt er das Gleiche in Grün. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Wenn ich versuche, Menschen zu gefallen und nicht Gott, und das ist kein Gesetz, sondern das ist, Gott hat den guten Plan für dein Leben. Er möchte nicht, dass du es allen recht machst. Er möchte, dass du es ihm recht machst. Und ihm es recht zu machen, ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du unter dem Blick von Menschen lebst, bedeutet es zu versuchen, unrealistische Erwartungen zu erfüllen. Menschen haben unrealistische Erwartungen an dich, weil sie dein Leben gar nicht eins zu eins kennen. Unter dem Blick von Menschen zu leben bedeutet, mehr der Kritik als dem Lob von Menschen ausgesetzt zu sein, weil Menschen immer mehr kritisieren als loben. Aber ich hoffe, wir leben hier irgendwann mal eine andere Kultur, auch in unserer Gemeinde. Unter dem Blick von Menschen zu leben bedeutet, mir Bestätigung zu holen, die immer nur für kurze emotionale Momente ausreicht. Und unter dem Blick Gottes zu leben, ist gänzlich anders. Denn hier gilt, du bist bedingungslos geliebt. Und ich möchte euch einladen, mal aufzustehen, weil ich möchte noch auch einen Psalm vorlesen. Heute ist der Psalmtag. Und ich möchte mal bitten, lass dich mal drauf ein. Vielleicht schließt du deine Augen und legst mal, keine Ahnung, streckst deine Hand aus oder legst deine Hand aufs Herz, weil ich möchte gleich Wort Gottes vorlesen. Und ich wünsche mir, ich habe die Sehnsucht danach, dass Gott das in eure Herzen hineinschreibt, weil das so genial ist. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist etwas, was Gott in dein Herz hineinschreiben möchte. Psalm 139 schreibt David. Und ich glaube, das sind Worte Gottes, die in dein Herz hinein sollen. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, du, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Gott hat mehr gute Gedanken über dein Leben, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Wie Sand am Meer. Gott liebt dich bedingungslos. Gott weiß, wo du stehst. Gott weiß, wie es dir geht in deinem Herzen. Und er sagt, ich bin hier als ein Vater, der dich bedingungslos liebt. Jan hat mir letztens erzählt, dass er Luca jeden Tag sagt, Luca, ich hab dich lieb. Und Luca hat irgendwann gesagt, ach Papa, das weiß ich doch. Das ist ja schon fast langweilig. Aber Papa, warum hast du mich eigentlich lieb? Und Jan hat gesagt, weil du da bist. Und ich glaube, das ist das, was Gott dir sagen möchte. Ich hab dich lieb, weil du da bist. Nicht, weil du irgendetwas tust, sondern ich liebe dich bedingungslos. Und ich glaube, dass Gott das in dein Herz hineinschreiben möchte. Und ich weiß nicht, ob du eine Beziehung zu diesem Gott hast, ob du dem jemals begegnet bist. Ob du jemals etwas davon gespürt hast, dass Gott sagt, ich hab dich lieb. Einfach, weil du bist. Einfach, weil du da bist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, dass Gott eigentlich an dein Herz kommt und sagt, hey, ich möchte dir das sagen, ich möchte dir das in dein Herz schreiben und ich möchte eine Begegnung mit dir. Ich möchte eine Beziehung mit dir, damit dein Leben ins Schwarze zielt und nicht daneben geht. Ich habe gute Gedanken über dein Leben. Und vielleicht bist du das erste Mal hier und hast mit Gott null Beziehung. Vielleicht bist du weit weg von Gott. Und Gott ruft dich heute Morgen und sagt, hey, kehr zu mir um. Und ich möchte heute Morgen eine Einladung aussprechen. gemeinsam ein Gebet zu sprechen, wo du Gott genau das ausdrückst. Gott, ich will mein Leben beiseite legen, meine Vorstellung, und ich möchte in eine Beziehung mit dir eintreten. Und wenn ich das anspricht, wenn du sagst, hey, Gott klopft heute Morgen an meine Tür, möchte ich bitten, einmal kurz deine Hand zu heben. Lass uns trotzdem gemeinsam dieses Gebet sprechen, weil es eine Glaubensaussage ist. Es hat sich niemand gemeldet. Das heißt, entweder wartest du noch darauf, dass Gott noch stärker an dein Herz klopft. Du darfst auch hinterher gerne zu mir kommen, wir können drüber sprechen. Vielleicht bist du auch schon in dieser Beziehung, dann ist es genial. Dann lass dich auf diesen Gott ein. Lass es trotzdem gemeinsam beten, weil es das ausdrückt. Nicht ich muss etwas tun. Gott hat alles getan. Gott liebt mich bedingungslos. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.